Wichtig war für ihn immer die Zeichnung, der Strich, den er am Blatt Papier, ob das jetzt die Graphitzeichnung ist oder vor allem dann auch die Tuschezeichnung, ihn dann unterstützt hat in dieser Vitalität, in dieser Dynamik, in dieser Lockerheit. Und das hat er in den Holzschnitt hineinbringen können.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir starten in den Kunstherbst mit einer Episode, die einer Ausstellung gewidmet ist, die bei uns im Geschäft in der Akademiestraße zu sehen ist. Und zwar zeigen wir das Werk von Erich Steininger. Erich Steininger wäre in diesem Jahr 85 Jahre alt geworden. Ein Grund mehr, das Werk, dieses faszinierende Werk dieses Künstlers, der sich dem Holzschnitt verschrieben hat, Aufmerksamkeit zu schenken. Es gibt unserer Meinung nach natürlich niemanden, der besser in der Lage ist, darüber Auskunft zu geben, wie Erich Steininger so getickt hat als Künstler, wie er als Mensch drauf war als sein Sohn Florian Steininger, der seines Zeichens Direktor der Kunsthalle Krems ist und sich seit vielen Jahren um das Werk seines Vaters auch kümmert. Von unserer Seite haben sich Sonja Menches und mein Vater Herbert Gieser ins Zeug gelegt und von Seiten des Nachlasses eben der Florian mit seiner Frau, der Barbara Steininger. Es ist immer schön, wenn etwas entsteht. Es ist immer schön, wenn es persönlich wird und wenn man auch so eine tiefe Dankbarkeit oder Verbundenheit empfindet, da einen Beitrag zu leisten. Mein Beitrag ist in diesem Fall jetzt überschaubar, hier dieses Podcast-Gespräch, aber ich bin Feuer und Flamme, ich liebe den Holzschnitt und ich hoffe, dass nach diesem Gespräch und nach dem Besuch unserer Ausstellung ein paar neue Holzschnitt-Fans da draußen herumlaufen. Lieber Florian, schön, dass du Zeit gefunden hast und herzlich willkommen.
Darauf freue ich mich schon sehr und ja, mein Vater ist für mich eine ganz zentrale Figur und hat mich geprägt und hat mich zur Kunst gebracht. Sehr selbstverständlich. Also eigentlich von den ersten Minuten an, kann man sagen. Also ich kann mich erinnern, im Wohnzimmer, das war zugepflastert mit Kunst, nicht nur mit Holzschnitten von meinem Vater, sondern von Künstlerinnen und Künstlern aus seinem Umfeld. Als kleiner Bub bin ich ein- und ausgegangen in den Ateliers und da war nie eine Barriere. Für mich war moderne, zeitgenössische Kunst selbstverständlich und wobei man sagen muss, dass mein Vater zu einer Bewegung oder einer losen Gruppierung gehört, die jetzt nicht jetzt voll auf die Avantgarde-Karte gesetzt hat, sondern er war dann doch einer, der mit der Tradition verbunden war, in diesem Fall mit dem figurativen Expressionismus in seiner Kunst und medial war das der Holzschnitt. Und er hat, glaube ich, seine Diplomarbeit auf der Akademie über den Nolde geschrieben, ist da auch in diesem Brücke-Umfeld, da ist er geschwommen. Ja.
Also, ich glaube, da kommt man auch nicht drum herum, wenn man sich für dieses Medium entscheidet. Ne?
Genau, und das war damals, also das waren die 60er Jahre, durchwegs anachronistisch, ja. Also da hat es schon den Wiener Aktionismus gegeben. Einen Arnulf Reiner, der Übermalungen gemacht hat. Da hat es diese Avantgarde in Wien schon längst gegeben. Ja. In der Galerie nächst St. Stephan, die Wiener informellen Künstler, Brachensky, Mittelreiner, Lasnik und so weiter. Und mein Vater hat figurativ, expressionistisch gearbeitet wie die Brücke-Künstler um 1910.
Ja. Mhm. Ja, aber da könnte ich mir vorstellen, dass er dass so Leute wie der, wie die, die von dir aufgezählt haben, der Arnold Freiner oder der Markus Bochenski, die werden das ja durchaus auch beobachtet haben und ihn wahrscheinlich aber auch dafür bewundert oder vielleicht auch beneidet. Ja, vielleicht bevor wir jetzt so tief einsteigen, also wir reden hier über deinen Vater, den Erich Steininger. Der Erich Steininger ist hat sich, so wie du schon gesagt hast, vorwiegend der Druckgrafik gewidmet. Also der Holzschnitt war, glaube ich, das Zentrale.
Das war für ihn die Königsdisziplin, okay. Nicht die Malerei. Es gibt ganz wenige Gemälde, die hingen vor allem bei Onkeln und Tanten im Waldviertel. Das waren Stillleben à la Van Gogh, Cézanne. Mhm. Aber er hat dann nie mehr den Pinsel in die Hand genommen, beziehungsweise auf Leinwand gearbeitet. Er hat sich wirklich für die Grafik, für die Druckgrafik entschieden und dann, stand an erster Stelle der Holzschnitt und der Holzschnitt zieht sich von den 1960er Jahren bis zu seinen letzten Arbeiten maßgeblich durch. Mhm. Das hat er auch extrem konsequent entwickelt und das war für ihn immer das Hauptmedium. Mhm. Er hat nie kokettiert, okay, jetzt versuche ich das vielleicht auf Leinwand umzusetzen, kulinarischer zu machen, marktkonformer zu machen, sondern er hat da wirklich ganz konsequent und stur dieses Medium vorangetrieben in einer Intensität und in einer Breite, die man selten sieht. Mhm. Es ist auch unheimlich monumental geworden, sehr komplex, ausgehend von, wie gesagt, figurativen und landschaftlich expressionistischen Schwarz-Weiß-Holzschnitten noch mit dem Hohleisen herausgearbeitet in den 60er, 70er, früh 80er Jahren und dann in die Abstraktion, in die Auflösung von Figur und Landschaft. Da gibt es diesen großen Zyklus Körper wird Land aus den 1990er Jahren. Das ist eigentlich sein Hauptwerk. Das sind je 1,20 Meter Holz Druckstöcke gewesen, die er gedruckt hat und daraus ist eine wirklich monumentale Holzschnittarbeit entstanden mit 4,80 Meter mal 16 Meter. Mhm. Das Lentus-Museum hat zum Beispiel ein Werk davon und das ist wirklich so die Apotheose des Holzschnittes. Ja, eine riesige Arbeit, kann mich erinnern, im Lentus-Museum, wie das Museum eröffnet wurde, hing im Hauptraum Körper wird Land und links und rechts davon Maria Lasnik und Arnold Freiner.
Schön.
Ja. Das war toll, ja. Mhm.
Aber kannst du dir diese bedienungslose Konzentration auf dieses Medium, wie kann man sich das erklären? Was war, also aufgewachsen oder geboren ist er dein Vater, er ist ein Waldviertler, ein geborener Waldviertler. Und so wie ich das gelesen habe, ist er, hat er sich aber doch relativ früh auch einem Orden angeschlossen? Oder war er ein gläubiger Mensch?
Mein Vater war mit der Kirche, mit der Religion sehr verbunden, er war ein sehr spiritueller Mensch und einer, der sehr stark verwurzelt war im Waldviertel. Mhm. In Kirchbach aufgewachsen und die ersten Holzschnitte und Radierungen zeugen von dieser Umgebung, von kirchlichen Ritualen, Prozessionen. Mhm. Der Tod spielt auch eine große Rolle, Kreuzigungsdarstellungen. Er hat dann oft auch auf Privathäusern Graffitos gemacht oder den heiligen Florian oder den heiligen Christophorus auf den Wänden. Also Religion hat immer einen großen Stellenwert gehabt, bis eigentlich zum Schluss. In den ersten Jahren war es eher figürlich und dann eher auf einer abstrakten Ebene. Und sein allerletztes Werk, das auch sehr bezeichnend, war ein Fastentuch für ein Kreuz in, das war im Stift Zwettl, für den, das Zellarium, das war also der Kirchenraum in den Wintermonaten, war die Hauptkirche geschlossen und die Messfeiern haben dort stattgefunden, im Zellarium, und dafür hat mein Vater ein Fastentuch gestaltet, ein violettes Fastentuch mit abstrakt figürlich purzelnden Strukturen auf diesem Tuch. Also es war ein Holzschnitt gedruckt auf diesem Textil. Und bei der Begehung dieses Raumes ist mein Vater zusammengebrochen, hatte dann eine Gehirnblutung, ist ins Koma gefallen und dann verstorben. Aber bezeichnend war dieser Ort, diese Verbindung mit der Kirche, mit diesem spirituellen Ort. Das ist ganz entscheidend. Und ja, er war Mönch in den 60er Jahren. Und als er auf der Akademie war, war er auch noch Mönch, bis er meine Mutter dann kennengelernt hat. Und dann und das war ganz, ganz witzig, weil er hatte jetzt kein Habit, also nicht zu erkennen, dass er jetzt praktizierender Mönch war, nur einen Siegelring. Und meine Mutter, als sie meinen Vater kennengelernt hatte, hat zuerst gar nicht gewusst, dass er Mönch ist. Ja.
Der hat einen schönen Siegelring.
Ja. Und ja. Und,
also er hat sich nicht gegen die Kirche entschieden, sondern für deine Mutter.
Genau.
Das ist schön.
Ja.
Aber diese, ich versuche gerade so in meinem Kopf zu ordnen, also diese dieses Vertrauen auf das schon lang Daseinende, auf auch die Tradition, vielleicht nicht jetzt verrückt in die, so progressiv in die vorwärts schreitend, sondern das abzuarbeiten, was vielleicht schon da war. War das ein Charakterzug, der auch dazu geführt hat, dass er zumindest in diesem Medium wohlgefühlt hat, weil er gewusst hat, da gibt es genug. Da gibt es genug Platz, um sich auszutoben?
Ja, er war dann doch sein Einzelgänger. Oder auf der Akademie hat es diese Druckgrafikklasse gegeben mit Maximilian Melcher. Er hat mit seinem Kompagnon Ernst Kretschke zusammengearbeitet im zweiten Bezirk in der Vorgartenstraße, sein Druckatelier gehabt. Und er hat auch immer gesagt, er ist ein richtiger Arbeiter, und das Tun, das Machen, das konsequente physische Handeln war ihm immer ganz, ganz wichtig. Und
also das Handwerk auch.
Das Handwerkliche, ja. Und weniger das Konzeptuelle. Mhm. Weniger. In den 90er Jahren, da habe ich dann Kunstgeschichte studiert und ich habe mich sehr stark auch mit der abstrakten Kunst, mit dem abstrakten Expressionismus auseinandergesetzt und habe immer wieder auch kunstgeschichtliche Gespräche mit meinem Vater darüber geführt, und wir haben uns auch Pollock und so weiter angeschaut, und das hat ihn dann schon auch vielleicht beeinflusst, und das spürt man auch in seinen Arbeiten, dass er dann in diese Abstraktion, in diese informelle lyrische Abstraktion gegangen ist. Aber das ist ja auch sozusagen ein Aufgreifen von etwas Klassischen in der Moderne. Aber originär ist das, dass es wirklich im Holzschnitt umgesetzt ist und kein postmodernes Zitieren ist. Ja, er war nie einer, der kritisch, ironisch die Kunst persifliert hat. Er war immer sehr ernsthaft, und er hat auch immer von einer inneren Qualität von Kunst gesprochen. Das war ihm immer sehr wichtig, wenn wir in der Gesellschaft waren, und hat er immer gesagt, wichtig ist dieser innere Maßstab, der für die Kunst gilt, und den kann man zwar nicht so messen wie im Sport, Weite, Geschwindigkeit und so weiter, da gibt es nicht diese Naturmaßstäbe, diese äußeren Maßstäbe, aber es gibt seine innere Qualität, die Kunst haben muss, und die hat er ihm auch gesucht. bei anderen Künstlerinnen und Künstlern. Mhm. Und diese ironisch-destruktive, konzeptuelle Haltung von Künstlerinnen und Künstlern, damit ist er weniger klar gekommen. Also da war er doch eher klassisch orientiert, aber nicht im 19. Jahrhundert. Mhm. Kunst kommt vom Abbilden der Wirklichkeit, sondern schon das Verständnis, was in der modernen, in der klassischen Moderne, in der Avantgarde Kunst anzutreffen war. Mhm. Ja.
Also wenn ich das richtig verstehe, dogmatisch war er nicht, hatte für ihn keine Relevanz. Also dieser dogmatische Teil der abstrakten modernen Kunst, die vorgibt, wie es zu funktionieren hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie es ja oft so ist. Aber ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Du hast gesprochen von diesem inneren Maßstab, den er an sich selber. Das war sein eigener Maßstab. Und das hat er auch niemanden anderen übergestülpt? Hat er die Menschen in seinem Umfeld aufgefordert oder motiviert, nach diese eigenen Maßstäbe bei sich selber zu finden? Und hat das dann auch dazu geführt, dass du dann letztendlich sagen konntest, okay, ich will auch in dieses Feld hineinarbeiten?
Er hat mir immer vermittelt, schau dir Kunst an. Und dadurch bekommst du ein Gefühl auch für Qualität und Relevanz. Mhm. Dieses Schauen, dieses Vergleichen, diese direkte visuelle Auseinandersetzung mit dem Bild, das war wichtig. Ich kann mich nur erinnern, wie ich begonnen habe, Kunstgeschichte zu studieren, hat er gesagt, schau da den Anzinger in der Zeichnung an, der hat einen guten Strich. Oder schau dir den Bruno Cironcoli im bildhauerischen Werk an. Mhm. Er hat dann dazu gar nicht so viel gesagt, sondern nur so seinen Hinweis gegeben. Und das hat mir dann auch sehr, sehr geholfen, in die Kunst einzusteigen. Ich kann mich erinnern, bin relativ spät zur Kunst gekommen, mit der Matura, da habe ich über Goya geschrieben, das war so mein Einstieg.
Immerhin, gleich mal ein großes Thema.
Ja, aber halt sehr klassisch, ja. Und die moderne, die zeitgenössische Kunst.
War auch schon Drucker, ich meine,
da ja, ist ja auch schon Drucker. Über die Druckgrafik, ja. Radierung, Desastres de la Guerra, mhm. Stierkämpfe, Caprichos und so weiter. Das war meine Welt, da habe ich auch im Atelier Radierungen gedruckt, selber ein paar Radierungen nach Goya gemacht. Mhm. Dann war es die Renaissance, also eher klassisch, und Moderne war für mich noch recht blanko. Mhm. Und mein Vater hat mich dann eingeführt in diese zeitgenössische österreichische Kunst, war viel in den Ateliers, und dann ging es los mit der internationalen Kunst.
Mhm. Aber das war für dich dann schon klar. Ich meine, es ist ja oft so, wenn Menschen in einem Umfeld aufwachsen, das stark von der Kunst geprägt ist, dass man sich dann halt eher auch dagegen entscheidet. Ja? Hat dieses Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, dann ja bei dir nicht dazu geführt, dass du da weggelaufen bist, sondern das musste dich ja irgendwie gepackt haben und da was geöffnet haben.
Ja, also Kunst war für mich dann ganz zentral, aber ich habe keinen inneren Drang gespürt, selber künstlerisch tätig zu sein. Mhm. Ich habe gedacht, ein Steininger in der
Hast
Familie
du ein Talent?
Reicht.
Hättest du Talent?
Bist du? Mäßig, also okay. in der Zeichnung ja, aber wie gesagt, da hat sich in mir nichts aufgetan. Also da muss wirklich dieser Drang da sein, zu schaffen. Mhm. Und das Interesse an der Kunst selber war ganz groß da. Mein Vater hat gesagt, gut, wenn du jetzt nicht auf die Bildende gehen willst, probier's mit der Restaurierung. Hab dann im Sommer ein bisschen gezeichnet für die Aufnahmemappe, eher expressiv, figurativ gezeichnet, bin ich dorthin, ganz blauäugig, und die haben gesagt, naja, Herr Steininger, Sie müssen ganz fotorealistisch zeichnen können. Und dann habe ich gesagt, okay, danke, und habe dann Kunstgeschichte studiert. Und das war auch der richtige Weg für mich, und habe meinen Vater dann immer wieder begleitet, vor allem im Atelier, wenn er dann seine Kunstwerke, seine neuen geschaffen hat, seine Radierungen, seine Holzschnitte, oder selber an der Presse mitgearbeitet. Und wir haben über die Arbeiten immer wieder gesprochen. Das war immer, also ich war direkt immer an der Quelle.
Jetzt war dein Vater ja auch ein, ich sage jetzt mal, eine öffentliche Person. Er war ja auch, hat sich ja auch engagiert für das, jetzt nicht nur für die eigene Arbeit, sondern auch für das Drumherum. War er viel unterwegs? Was waren so diese, weil du gesagt hast, jetzt diese Momente im Atelier, dieser Austausch, das ist wahrscheinlich das, was einen am meisten prägt, nicht? Aber er war ja dann auch wichtig in seiner Funktion, wenn er aus dem Atelier rausgegangen ist.
Ich war sicher ein, zweimal die Woche mit meinen Eltern auf Vernissagen. Ja. Und vor allem auch in Niederösterreich war mein Vater recht aktiv, hat das Dokumentationszentrum für moderne Kunst lange Zeit in St. Pölten geleitet, habe mit ihm auch viele Ausstellungen dort kuratiert, wo auch sehr avancierte Positionen mit neuen Medien, Konzeptkunst und so weiter ausgestellt hat. Und er war wirklich ein wichtiger Repräsentant für die zeitgenössische Kunst in Niederösterreich und hat sich dafür sehr, sehr eingesetzt. Und und ich bin halt auch in diese Szene eingetaucht, ob das jetzt Vernissagen auch dann in der Kunsthalle Krems waren, in Wien, in all möglichen Galerien. Das war für mich schon sehr prägend. Ja.
Und dann ein paar Jahre später selber Direktor in der Kunsthalle Krems zu werden, muss ja surreal gewesen sein, oder? Ein bisschen.
Ja, es war vielleicht dann der logische Weg. Ich begonnen, als Kunstjournalist zu arbeiten in der Presse, habe dann Kunstvermittlung im Esselmuseum gemacht in den späten 90er und frühen Nullerjahren, dann im Banghauser Kunstform Kurator, und der nächste Schritt war dann die Leitung eines Hauses für moderne und zeitgenössische Kunst, und da ist es die Kunsthalle Krems geworden, ein Ort, den ich sehr liebe und schätze, tolle Räume, wo ich mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern Projekte entwickeln, aber genauso Klassiker der Moderne von Helen Frankenthaler bis Eduardo Chida ausstelle.
Jetzt ist natürlich so, du bist natürlich eine einflussreiche Person, ein Player im Markt. Hast du manchmal, aber es gibt das Werk deines Vaters, wie leicht tust du dir da, das Werk deines Vaters zu promoten? Gibt es da irgendwelche, so, gibt es da Compliance- Regeln, oder wie tust du dir da? Weil ich kenne dich als sehr korrekten, zurückhaltenden, nicht aufbrausenden und nicht mit dem Holzhammer. Aber wie gehst du da vor? Wie gehst du vor jetzt mit dem Werk deines Vaters?
Also das Werk meines Vaters habe ich begleitet, habe auch immer wieder Texte geschrieben, auch Reden gehalten zu den Arbeiten meines Vaters. Und habe da immer versucht, seine sachliche Distanz aufzubauen und nicht zu emotional zu werden. Und und nach dem Tod meines Vaters verwalte ich sein Werk, ist doch sehr, sehr umfangreich. Das Grafikkabinett Erich Steininger befindet sich in Kirchbach, dort ist das gesamte Archiv. Wir machen einmal im Jahr Ausstellungen mit Arbeiten meines Vaters in Kombination mit Künstlerinnen und Künstlern, die ihm nahe standen. Wir haben jetzt zum Beispiel den Toni Fink, der mit ihm ganz auf der Akademie studiert hat, bei einem Kompagnon in den 60er Jahren, 70er Jahren. Und versuche natürlich, meinen Vater dadurch auch am Leben zu halten, die Arbeiten nach außen zu bringen, aber es ist nicht so einfach.
Na, eigentlich müsste es ja auch es müsste ja jemand anderer machen. Oder vielleicht so ein Team, irgendwie so eine. Also ich stelle es mir schwierig vor. Ja? Ich habe immer wieder auch Gespräche, also wenn ich, weiß nicht, meine Professorin an der Uni, die Martina Pipal, die ja auch in ihrer Funktion als Professorin an der Uni dann halt trotzdem Hemmungen hat, irgendwie so jetzt mit dem Werk ihres Vaters oder ihrer Eltern, weil die beide Eltern waren künstlerisch tätig, da einfach so zu forcieren, dass man dann nicht sagen kann, naja gut, der ist halt da, weil es halt den gibt, der ihn da so pusht. Das stelle ich mir schon kompliziert vor. Ja. Ja.
Also dieser Ort Kirchbach, diese Schule, die ist ja mit meinem Vater sehr verbunden. Mhm. Das ist wirklich originär, ist sogar in diese Schule gegangen. Jetzt ist es das Sitz des Grafikkabinetts, dort sind alle Arbeiten. Das macht schon Sinn.
Das ist eine Heimat, ja.
Das ist seine Heimat. Und ja, das ist das Epizentrum, mhm, Erich Steininger. Aber, und da bin ich sehr dankbar und freue mich, gibt es ja bei euch jetzt, mhm, im Herbst eine wunderschöne Ausstellung, eine retrospektiv angelegte Schau, eine große Schau zum 85. Geburtstag. Mhm. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und das ist auch sehr wichtig, auf Galerieebene meinen Vater zu präsentieren. Mhm. Er hat immer wieder Ausstellungen in Wien gehabt, in Wiener Galerien. Das Thema war immer Druckgrafik als auch schwer veräußerbare, mhm, Kunstmaterie. Die Druckgrafik hat ja auch in den 70er, 80er Jahren ein wenig gelitten aufgrund der hohen Auflagen.
Die fantastischen Realisten.
Vor allem, wo Druckgrafik zur Reproduktionsgrafik, ja, wurde, wo die Druckgrafik des Werks selber im Schatten des Gemäldes steht, ganz im Unterschied zu einem Holzschnitt meines Vaters. Das ist wirklich...
Gibt es nur das?
Wirklich ein Original. Aha. Manchmal gibt es kleine Auflagen, aber ja, mein Vater druckt auch, hat immer alles selber gedruckt, und dieser Druckvorgang ist Teil des Werks. Also, mhm, dieser Prozess ist ganz entscheidend und nicht einfach der Künstler zeichnet auf die Platte und alles andere macht dann der Drucker. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit, aber ihm war das immer ganz entscheidend. Mhm. Von der Konzeption über die Zeichnung, der Schnitt des Druckstockes, der Holzplatte, der Druckvorgang, bis das, also das Blatt signiert wird, all das ist eine Einheit, mhm, und ist entscheidend. Mhm. Und dadurch erhält die Druckgrafik auch einen besonderen Stellenwert.
Mhm. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, das, was so, du hast es angesprochen, die 80er, 90er Jahre, dieses Medium wurde so zum Ersatz, zum Reproduktionsmedium abgestempelt. Und das ist, glaube ich, das waren, glaube ich, durchaus bewusste Entscheidungen von, also ich weiß nicht, also der Pablo Picasso hat gewusst, wenn er den amerikanischen Markt nach dem Zweiten Weltkrieg bedienen will, dann wird er mit Malen nicht nachkommen. Ne? Das waren einfach auch ganz knallhart kommerzielle Entscheidungen. Und ich glaube, die Entscheidung deines Vaters oder von Künstlerinnen und Künstlern wie dein Vater, ich erinnere mich zum Beispiel an die Therese Eisenmann, wo wir vorletztes Jahr auch eine Ausstellung hier hatten, das sind bewusste Entscheidungen, dieses Medium auch wieder zu stärken. Und ich glaube, da muss man einfach unterscheiden zwischen Künstlerinnen und Künstlern, die Druckgrafik eben auch machen, und denen, die es halt nur machen. Weil das, da ist alles drinnen, und das hat dann einfach einen ganz anderen Stellenwert. Und weil du sagst, die Sichtbarkeit, das Sichtbarmachen, ich glaube, da geht es einfach darum, das muss man den Menschen dann so erklären. Ja? So, na, wieso gibt es denn da nichts? Es gibt, kommt ja dann oft so, wieso gibt es denn da nichts auf Leinwand? Ja? Wenn ich so eine, was mache ich mit dem Papier? Das ist so kompliziert und da muss ich es ja rahmen. Kann das nicht farbiger sein? Nein, es ist dann einfach, es ist dann das, was es ist. Und ich glaube, dann bekommt es dann wieder einen tollen USP, um Neudeutsch zu sprechen. Und ich glaube, da ist der Eri Steininger einfach ein Vorbild, weil er sich eben nicht korrumpieren hat lassen durch den Markt, oder?
Überhaupt nicht. Also er hat wirklich ganz konsequent sein Werk vorangetrieben und hat nie auf den Markt geschaut. Mhm. Er hat seine Community gehabt, hat wichtige Sammler gehabt, die ihn auch unterstützt haben. Er ist auch in wichtigen grafischen Sammlungen vertreten und hatte auch tolle Ausstellungen. Aber dieses Hecheln nach dem großen Gemälde, das hat er immer vermieden. Ja? Mhm. Also nicht einmal Versuche gemacht, weil er ganz gewusst hat, da scheitert er oder da ist er sich nicht treu. Mhm. Das war ihm zuwider. Mhm. Das war ihm echt zuwider, zu sagen, gut, jetzt druck ich auf Molino, mach einen Keilrahmen und dann
ist ein Bild.
Dann ist es ein Gemälde und dann ist es gefälliger. Und
dann kostet es mehr.
Und dann kostet es mehr. Ja. Wir kennen auch den Schmäh, dass Papierarbeiten oft auch dupliert werden auf Leinwände. Ja. Und dann...
Die Martha Jung wird zum... Ich meine, gut, die macht natürlich Ölbilder auf Karton, aber das war natürlich, glaube ich, schon auch eine Notwendigkeit auch der Präsentation, dass die dann auf Leinwand...
Ja, wobei... Wenn es Malerei auf Papier ist oder Malerei auf Leinwand, jetzt bei der Martha Jung wird, macht das für mich gar nicht so viel Unterschied. Ja. Und die Martha ist eine ausgesprochen tolle Malerin.
Absolut.
Aber es gibt halt so Tricks, also beim De Kooning war das oft so, das hat aber er selber auch gemacht, dass die Papierarbeiten dann auf Leinwand schön aufgezogen werden. Aber meinem Vater war das immer zuwider. Ihm war wirklich wichtig das Papier, das Holz und dass es dann halt natürlich auch gerahmt wird. Ja? Also es ist, was es ist. Ja? Es ist eine Grafik auf Papier. Ja?
Mhm. Ich war letzte Woche bei einem Künstler, den du auch schon gezeigt hast in Krems, beim Andreas Werner. Gab es ja, glaube ich, vor 2 Jahren eine Ausstellung, Galaktal. Und da habe ich genau über das Thema mit ihm gesprochen. Auch, wie geht man dann um damit, wenn dann vielleicht einmal die Galeristen oder die Sammlerinnen dann kommen und sagen, ja, ich hätte halt irgendwie, ich hätte gern was einmal auf Leinwand oder so. Also, nein, gibt's halt nicht. Ja. Und auch am Markt, ja. Ist es ja so, dass ein Werk auf Leinwand irgendwie so höher bewertet wird oder höher eingeschätzt wird als eines auf Papier. Und innerhalb eines Werkes, des Werkes einer Künstlerin, das ja dann irgendwie Abstufungen widerfährt, wenn es aber eben im Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers nur das gibt, dann ist das ja wie aufgehoben. Nicht? Dann muss eine Zeichnung, eine großformatige Zeichnung auf Papier, wie beim Andreas, eben gleich viel kosten. Wie wenn das jetzt ein Ölbild wäre.
Ja, oder ich denke an den Robert Longo mit seinen Kohlezeichnungen immer auf Papier.
Mhm. Kosten aber auch einen Haufen Kohle.
Ja, aber da stellt sich nicht die Frage, mache ich das jetzt auf Leinwand, sondern er hat sich für die Kohlezeichnung auf Papier entschieden und zieht das konsequent durch. Mhm. Und die Preise sind auch so hoch wie... Ja. Wie auf Leinwand. Also, das finde ich sehr konsequent.
Also ich finde das eigentlich auch dann, und du hast ja von Anfang auch von der Sturheit gesprochen, dabei zu bleiben, dem auch zu vertrauen und nicht irgendeiner Notwendigkeit nachzuhecheln. Das ist, glaube ich, dann dann bleibt man sich einfach immer treu, oder?
Mein Vater hat das mit einer Konsequenz gemacht und einfach verinnerlicht. Er hat wirklich jeden Tag, fast auf einer meditativen Ebene, seine Holzbretter beschnitten. Mhm. Ja, also es hat keinen Tag gegeben, wo er Pause war. Ja. Also mhm. über Jahrzehnte das Bein hat durchgezogen. Mhm. Ja. Also dieses Arbeiten, mhm. dieser Prozess, das hat mich extrem beeindruckt.
Ja. Ja. Wie haben denn seine Hände ausgeschaut?
Ja, oft Druckerschwärze unter den Nägeln. Und manchmal hat er einen Tennisarm bekommen vom Schneiden.
Okay.
Und vor allem in den Radierungen mit dem Wiegeeisen. Das heißt, das ist eine Mezzotinto-Technik, wo er den Arm immer so hin und her bewegt mit diesem Wiegeeisen und das geht dann eigentlich aufs Gelenk.
Mhm.
Also diese körperliche Arbeit, die war sehr stark ausgeprägt.
Mhm.
Ob mit dem Hohleisen, dann mit dem Stanley-Messer mhm. in dieses widerspenstige Holz oder die Kupfer- oder die Aluminiumplatten mit den Radiernadeln und mit dem Wiegeeisen bearbeiten. Das ist wirklich Arbeit und wirklich ein mhm. physischer Aufwand.
Mhm. Ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, unsere Ausstellung im September, am 11. September geht es los. Eigentlich ein historisches Datum, 11. September, fällt mir jetzt ein, 11. September. Was wird uns denn da so erwarten? Also wir haben jetzt schon gesprochen und das wollte ich vielleicht auch noch einwerfen, weil ich war erst jetzt bei der Hanna Höch-Ausstellung im Belvedere und die hat ja auch ganz früh begonnen mit so Holzschnitten, die total an Brücke erinnert hat. Also ich glaube, darauf kann man immer zurückgreifen. Ja, das ist so wie eine, das ist damals gemacht worden. Ich glaube, das ist auch nachher nicht mehr, das hat niemand mehr verändern können. Ja? Aber es war irgendwie so ein Fundus an Motiven und auch an der Art und Weise zu arbeiten, die irgendwie, wo sich ganz viele Leute bedienen konnten. Also das gut, die Hanna Höch ist dann natürlich ganz woanders hingezischt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das im Werk deines Vaters eben dann immer so eine Nulllinie war. Kann man das so, also auch wenn das irgendwie so du hast dann auch erzählt, es ist dann weniger figurativ, abstrakter geworden. Aber ist er immer wieder zurückgekommen auch zu diesen Anfängen in seiner eigenen
Kunst? Also diese schwere, figurativ-expressionistische, ja. das körperliche Leid, das ist verflogen.
Okay, das ist gut.
Und es ist immer spielerischer geworden.
Mhm.
Figur ja, aber mehr als Figurenzeichen, mhm. als schwebende, tänzelnde Figürchen, aber auf seiner lyrischen Art und mhm. Weise. Und dieser schwere expressionistische Duktus, der hat sich aufgelöst in diese freie, sehr lebendige mhm. Bildsprache. Das ist auch ganz interessant, weil ja der Holzschnitt doch etwas Statisches, Widerborstiges ist. Und der hat daraus eine unheimliche, flotte Angelegenheit gemacht. Wichtig war für ihn immer die Zeichnung, der Strich, den er am Blatt Papier, ob das jetzt die Graphitzeichnung ist oder vor allem dann auch die Tuschezeichnung,
mhm.
Ihn dann unterstützt hat in dieser Vitalität, in dieser Dynamik, in dieser Lockerheit. Und das hat er in den Holzschnitt hineinbringen können. Und die Holzschnitte haben dann auch diese Dynamik
mhm.
und Luftigkeit bekommen.
Mhm.
Und die letzten Arbeiten sind dann ja fast wie Textile, ganz, ganz fein geschnitten, Farbschicht über Farbschicht, fast malerisch
mhm.
auch. Und dann immer wieder eingebettet, Figurenzeichen, Torsi, aber als Alphabet, als eigenes figürliches Alphabet, aber nicht diese drangsalierte, märtyrerhafte Expressivität der 60er, 70er Jahre.
Mhm. Es ist ja oft schwierig, über etwas, also in einem Medium, das jetzt nur aufs Hören abzielt, über etwas zu sprechen, was man eigentlich sehen muss. Es wird ja jetzt dann bald die Gelegenheit geben, bei uns, du hast gesagt, es wird ein retrospektiver Überblick sein über sein Schaffen. Also all das, worüber wir jetzt sprechen, worüber du jetzt gerade gesprochen hast, wird sichtbar sein. Also auch seine Entwicklung, die Entwicklung seines Werkes. Der Karl Schucher, der hat ja mal gesagt, es geht ihm nicht darum, was er malt, sondern wie er es malt. Ist im Werk deines Vaters da diese rote Linie jetzt die Motivik oder die Technik? Wo spürst du, wenn du jetzt eine Arbeit von 2007 anschaust und eine Arbeit von, das vergleichst mit einer Arbeit von 1977, wo ist da, ist es eher, ist es, woran erkennt man die Handschrift des Erich Steininger dann?
Ja, das Frühwerk ist sicherlich noch mit dem Was verbunden, mit der Waldviertler Landschaft. Mhm. Also wirklich ausgehend von der Natur, von seiner Umgebung, Felder, Heumandeln, der dunkle Wald, die Kirche und das dann im Holzschnitt übersetzt. Und auf der anderen Seite dann die, vor allem in diesem, ich sage mal, abstrakten Werk, ist es dann nur noch das Wie. Da spielt die Motivik oder die gesehene Wirklichkeit überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Das ist dann schon verinnerlicht. Körper wird Land, löst sich auf und dann geht es nur mehr um Strukturelles, um Komposition, um Farben, um Tiefe, um Vielschichtigkeit, um das Komponieren am Holzschnitt selber, aus sich heraus, also das abstrakt-expressionistische, das lyrisch-informelle und weniger das eindrückliche, impressionistische Festhalten von gesehener Wirklichkeit.
Es ist aber eigentlich ein ganz klassischer Weg, oder? Es geht ja ums Weglassen, nicht? Wie viel kann ich weglassen, damit ich meine Geschichten noch
erzähle? Ja, es ist ein Prozess auch der Reduktion, der Konkretion. Aber mein Vater hat zwar seine gewisse lineare Entwicklung von der Figuration in die Abstraktion, aber immer mit einer unheimlichen Bandbreite und nie, dass er zu einem Nullpunkt gekommen ist, zu einem radikalen Nullpunkt, wie in der Moderne, wie in der Avantgarde, wie es Rodchenko oder Malevich gemacht haben, hin zum schwarzen Quadrat, zu einem absoluten Punkt oder zum Ende der Malerei, ja, wo dann nichts mehr drauf ist. Mhm. Also bei meinem Vater war immer Vitalität, Sinnlichkeit und Ausdrucksstärke ganz wichtig. Und auch dieses Spielen, dieses spielerische Arbeiten, die Lust am Produzieren, die Lust am Gestalten, am schöpferischen Vorgang. Auch das drückt sich auch dann in einer Vielfarbigkeit aus, ja? In einer Kulinarik, in einer Verspieltheit. Das Frühwerk ist doch eher schwer in Schwarz-Weiß gehalten, obwohl das Schwarz-Weiße sich konsequent durchzieht über die Jahrzehnte. Und die Farbe ist dann ab den 90er Jahren erst dazugekommen, schwarz, rot und dann unter Anführungszeichen buntfarbig, mehrere Holzstöcke übereinander gedruckt in verschiedenen Farben und das hat es dann vitalisiert, unheimlich. Und vor allem das Spätwerk, da taucht dann aus dem Dunklen, aus der Nacht eine orange glühende Figuration heraus. Ja, das sind dann so, so malerische, atmosphärische Kompositionen. Und auch ganz interessant, der Hang zum Ornament, zum unter Anführungszeichen Dekorativen in der Kunst. Mein Vater hat Tapezierrollen gefunden, Gummirollen, die er dann eingesetzt hat in einigen seiner Serien, wo er dann diese Rolle aufgetragen hat auf den Holzstock oder auf die Platte, auf die Druckplatte, und hat dann mühselig diese floralen Muster ins Holz geschnitten. Mhm. Also eigentlich absurd, weil mit der Rolle ist man ja sehr ökonomisch unterwegs und kann dieses Tapetenmuster aufziehen, und er schneidet mühsam diese Formen ins Holz, dieses Muster, und kombiniert es dann in den Drucken. Also das Muster, das Ornament, das Dekorative steht dann diesen schweren, expressionistischen, figurativen Schwarz-Weiß-Holzschnitten dann ganz stark entgegen. Ja. Mhm. Also er hat also diesen Sinn für das Leichte auch gehabt. Ja.
Mhm. Ja, er wäre jetzt 85, und du hast vorher geschildert ja auch, also er ist vor neun Jahren gestorben. War er da, glaubst du, schon auch irgendwie so fertig mit seinem, war er da zu, hat noch was gefehlt irgendwie, hast du so das Gefühl, dass er noch gerne etwas gemacht hätte, oder war das ein guter Moment auch? Ich meine, das ist jetzt sehr persönlich, also ich glaube, es geht immer zu früh, ja? aber war er für sich als Künstler, hat er diesen Bogen schön fertig gemacht?
Ja, wenn man sich die letzten Arbeiten anschaut, dann könnte man es meinen, dass das wirklich schon so fast spirituelle Blätter sind. Mhm. Ja. Aber es ist schwer zu sagen, weil mein Vater wirklich bis zum letzten Moment gearbeitet hat. Mhm. Und dann kam diese Zäsur mit dem Koma und dem Tod. Und er hat in den Tagen davor noch gearbeitet. Ja. Also gibt da noch einige Blätter, die er in den letzten Tagen gemacht hat, die unsigniert blieben. Ja. Mhm. Also da würde noch viel auch kommen. Ja. Also ich glaub, es wäre auch spannend gewesen, wie er sich weiterentwickelt. Ja. Hätte, ja.
Aber so wie du ihn schilderst jetzt mit deinen Erzählungen, glaube ich, wenn jemand immer authentisch ist und nicht irgendwie so kalkuliert, was vielleicht gescheiter wäre, dann ist es immer irgendwie, dann hat alles, was da ist, auch diese Wertigkeit. Nicht? Natürlich kann man dann sagen, okay, vielleicht ist eine Spiritualität oder eine Vorahnung. Aber ich glaube sowieso, also das, was ich bis jetzt von deinem Vater kenne, und ich meine, ich freue mich ja sehr darauf, jetzt noch viel mehr kennenzulernen, habe ich schon so das Gefühl, dass jedes einzelne Ding eigentlich schon irgendwie alles erzählt. Jedes einzelne Ding ist mit so viel Hingabe, und das hat natürlich auch mit dem Medium zu tun, dass man ja schneidet, bevor man druckt, diese Sicherheit, dieses Vertrauen in das eigene Tun. Natürlich druckt man einmal Probedruck, schaut sich's an, kann noch was verändern, aber dadurch, dass man dass man sich dann eben überprüft, dass man dieses Tun des Schnitzens dann überprüft, dadurch, dass man es abdruckt, steckt in jeder einzelnen dieser Arbeit irgendwie dieses ganze Bewusstsein, dieses Selbstvertrauen, dieser Glaube, den der Künstler haben muss, wenn er ans Werk geht.
Ja, weil die Kunst ganz zentral war. Also mein Vater hat am Vormittag unterrichtet in der Schule und ist dann immer ins Atelier gegangen oder hat zu Hause seine Holzplatten geschnitten und dann ins Atelier und gedruckt. Es hat also dann natürlich noch die Familie gegeben und am Wochenende Tennis spielen und so weiter. Aber er hat das immer fokussiert. Das war also wirklich ganz zentral, seine Kunst. Beinhart, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und das Ergebnis ist unheimlich produktiv und vielfältig und so reich und ja, so authentisch. Ja. Also es ist, ich schaue immer wieder in die Grafikschränke und entdecke immer wieder dann auch neue Blätter. Sehr überraschend, aber es ist wirklich was Wunderbares, was hier mein Vater hinterlassen hat. Also er hat wirklich Spuren hinterlassen in Form seiner Kunst.
Naja, das, ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen. Ne? Und ich glaube, das erklärt dann letztendlich auch jede Frage nach Daseinsberechtigung, Verankerung am Markt. Es ist in dem Moment, wo es gedruckt hat und in den Grafikschrank gelegt hat, war es einfach da für die Ewigkeit, oder? Und ich meine, das ist schon viel mehr. Das können, also ich kann das nicht von mir behaupten. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob in 100 Jahren jemand diesen Podcast hört, ja. Aber ich finde es einfach gigantisch, wenn jemand dann geht, aber auch bleibt.
Ja. Ich finde es sehr tröstlich, dass mein Vater so einen Fußabdruck hinterlassen hat, diese Spuren mit seinen Holzschnitten, mit seinen Radierungen, mit seinen Zeichnungen. Und jedes Mal, wenn ich ins Grafikkabinett in die Volksschule gehe, dann spüre ich auch ihn. Also auch auf einer Geruchsebene, das ist noch diese Druckerschwärze. Wenn ich die Laden aufmache, also er ist extrem präsent. Das ist auch sehr schön. Also das hat eine unheimliche Kraft, seine Kunst. Und er ist in seiner Arbeit einfach präsent, so stark spürbar. Ja.
Also eigentlich reicht es natürlich nicht, sich jetzt diese Ausstellung bei uns anzusehen, sondern man sollte sich dann schleunigst einmal eine Möglichkeit wahrnehmen, zu euch zu fahren nach Kirchberg. Das ist ein bisschen eine Fahrerei. Ja. Ich habe auch schon von etlichen Leuten gehört, die dort mit kleineren Kindern anreisen. Es ist immer die Frage, ob sie das schaffen, ohne den Mageninhalt so noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Aber es ist ein magischer Ort. Und ich glaube, das ist, aber hat aber auch eben interessant. Schön, dass du das jetzt sagst, dass du deinen Vater dort spürst. Ich spüre deinen Vater dort nicht, weil ich ihn dort nicht erlebt habe. Aber ich spüre durch dich und durch deine Mutter vor allem diese, spüre ich ihn dann auch. Also es seid ihr und deine Frau, die Barbara. Ich habe immer so das Gefühl, dass da viel Liebe ist und viel Zuneigung und das spürt man, das ist sehr schön.
Ja, die ganze Familie, auch meine Geschwister sind da sehr involviert. Und dieser Ort ist für uns was ganz Besonderes, war früher immer unsere Sommerresidenz. Wir sind auch mit der Dorfjugend dort aufgewachsen, am Tennisplatz, mit den Mopeds herumgedüst, Tischtennis gespielt bei der. Und das geht weiter. Also, das ist wirklich auch dieser familiäre Ort mit dem Vermächtnis meines Vaters.
Sehr schön. Großartig, großartig. Wenn etwas funktioniert für mich, auch im Rahmen dieses Podcasts, dann, wenn es persönlich wird, und ich glaube, es war unglaublich schön, dem Florian Steininger zuzuhören, wie er über das Werk seines Vaters spricht, wie wertschätzend, wie tief er da drin ist. Er ist ein Profi in der Kunstwelt. Und es ist dann aber immer wieder schön, dass es dann doch diese Momente der totalen Leidenschaft und Liebe gibt. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Wer ein bisschen mehr Liebe und Leidenschaft für den Holzschnitt entwickeln möchte, bitte kommt zu euch die Ausstellung anschauen. Es wird sicherlich ganz wunderbar. Bedanken möchte ich mich für die Hilfe bei der Produktion dieser Folge des Podcasts bei Fabienne Lubczyk. Sie hat Redaktion und Schnitt gemacht und beim Matthias Jakisic für die Produktion und die Musik. Für mich einmal mehr ein Zeichen, wie schön es sein kann, wenn alles glatt läuft. Es ist viel Arbeit hinter diesem Podcast. Wir versuchen es irgendwie leicht füßig rüberzubekommen. Wenn euch etwas stört, dann meldet euch bei uns bei redaktion@giesenschweiger.at oder ihr folgt uns auf Instagram. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, uns ein bisschen zu kritisieren, aber uns auch zu loben, was uns natürlich sehr freuen würde mit Bewertungen und so Schnickschnack. Ich hoffe, dass ihr am Ball bleibt und bis zum nächsten Mal bei Ausgesprochen Kunst wünsche ich und sage Ciao.